Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ab 21 der Podcast. Leute, heute wird's sportlich. Wir reden über Sport und Social Media. Miriam Sherry Fitness, Fitness-Instagrammerin, Fitness-YouTuberin, wird uns sozusagen ihr Geschäftsmodell erklären. Der Sportmediziner Robert Margery sagt, YouTube und Sport, das ist gefährlich. Oder auch Instagram und Sport, das ist gefährlich, weil, wenn man die Übungen nachmacht, die die Leute da vormachen, hat man ja niemanden, der einen korrigiert, wenn man denn Fehler macht. Deswegen rät er dazu, lieber sein lassen. Und er wird uns auch erklären, wie viel Sport in der Woche eigentlich so gut ist. Katrin Döveling, Medienwissenschaftlerin, hat untersucht, welchen Einfluss Instagram auf unser Körperbild hat. So viel kann man schon mal verraten. Es gibt einen Einfluss und so richtig gut ist er nicht. Ich bin Dominik Schottner und freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova.
701.000 Follower bei nur 949 Beiträgen auf Instagram. Das sind die Zahlen, mit denen Miriam Sherry Fitness so hantiert. Die Zahlen, die ihr Kapital sind, neben ihrem Körper. Den nämlich präsentiert Miriam bei Instagram sehr freizügig. Sie ist Fitness-Instagrammerin und das reicht ihr nicht, denn sie ist auch noch Fitness-YouTuberin, weil da geht es weniger um die Optik als mehr um die Technik, hat sie mir verraten.
Gerade auf YouTube ist es halt schön, dass man dort Videos, die man dreht, halt auch zu einem ganz anderen Content drehen kann oder machen kann als auf Instagram. Instagram ist halt mehr eine Plattform, um halt zu bloggen, Posts hochzuladen, Bilder hochzuladen, Figur-Updates, Essen, Tagesabläufe und. Und YouTube nutze ich jetzt persönlich auch eigentlich so zu 50% auch für Workout-Videos, in denen ich natürlich den Leuten zeige, wie sie bestimmte Übungen machen können, sei es Bauch, Beine, Po, Vibrationsplattentraining und. Und das kann ich natürlich so in der Form, in der Länge auch auf Instagram natürlich nicht.
Du hast in einem Interview mal gesagt, dass bei Instagram gar nicht so sehr viel mit der Realität zu tun hat. Das heißt, du siehst gar nicht so aus, wie du da dich präsentierst?
Das ist also mit dem Aussehen klar. Natürlich sehe ich schon so aus, wie ich natürlich auf den Bildern aussehe. Aber es ist natürlich immer noch ein Unterschied. Die Fitnessmodels, die haben die Posen drauf. Wie präsentiere ich meinen Po am besten, dass der in der Kamera richtig so aussieht, wie er aussehen soll? Wie spanne ich meinen Bauch besonders gut an? Vakuum, Pose, keine Ahnung. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Und wenn man dann die Person ganz normal im Alltag sieht, klar, man sieht den Unterschied zwischen jemand, der natürlich schon wirklich Bühnenathlet ist und jemand, der halt ganz normal ist. Mhm. Aber so gesehen spannt man ja im Alltag auch nicht die ganze Zeit seinen Po oder seinen Bauch an. Also das ist halt dann nochmal was anderes, sage ich mal.
Mhm. Ich war heute beim Joggen und weil ich wusste, dass wir diese Sendung heute machen würden, habe ich zum ersten Mal ein Experiment gewagt, habe das Handy nicht nur zum Tracken mitgenommen, also zum Messen meiner Leistung, sondern habe auch zwischendrin Material gesammelt für eine Instagram-Story. Und ich fand das wahnsinnig nervig, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, was kann ich als nächstes fotografieren? Und mit Sport hatte das am Ende dann, klar, ich habe mich bewegt, ich habe geschwitzt, auch nicht so viel langsamer gelaufen, aber es war sehr, hat mich sehr abgelenkt. Wie kannst du denn da immer noch Sport machen, wenn du gleichzeitig daran denken musst, dass du es noch vermarkten willst?
Also das ist tatsächlich so, dass ich das aus dem Fitnessstudio selbst tatsächlich relativ fernhalte. Klar, ich habe mein Handy zwar dabei, ich höre damit Musik, aber es kommt selten vor, dass ich während dem Training tatsächlich auch mal was aufnehme.
Sondern also wer fotografiert dich dann? Hast du dann eine Fotografin, Fotografen dabei oder was?
Das sind dann, das sind dann halt Freunde, ne? Ich nehme dann ins Fitnessstudio, wenn dann mal einer dabei ist. Aber im Fitnessstudio tatsächlich selbst mache ich halt eher weniger Bilder. Das ist halt auch da, wo ich trainiere. Das ist auch gleichzeitig, bin ich dort halt als freiberufliche Kurstrainerin. Und da käme das halt nicht so gut, wenn ich da an einem meiner Arbeitsplätze dann auch sowas halt machen würde. Oder gerade im Kursraum mit den Leuten, da bin ich dann natürlich schon, seriös, wobei viele dann so sagen, so zwischendurch, oh, wäre das schön, wenn meine Freunde sehen würde, wie toll ich mich hier bewege oder so. Mhm. Ich hatte auch meine 80-jährige Omi, das war so schön. Die hat dann auch während dem Kurs gesagt, oh, wäre das toll, wenn das hier jemand fotografieren würde. Da habe ich gesagt, das ist gar kein Problem, können wir sofort machen.
Und dann war die bei Instagram?
Ich habe die dann gefragt, ob das okay ist, wenn ich die kurz in meiner Instagram-Story erwähnen würde. Da hat sie gemeint, klar, das ist gar kein Problem. Die war da sehr locker. Das war ein schöner Moment, ja.
Dieser Fitnesstrend läuft ja jetzt schon eine ganze Weile. Also wenn man richtig zurückschaut, könnte man sagen, eigentlich sogar schon seit den 80ern, nur halt da noch nicht im Internet natürlich. Aber diese Sache im Netz, was glaubst du, hat es irgendwann so einen Höhepunkt erreicht oder gehört das einfach zu unserem Leben mittlerweile dazu?
Also wenn man sich mal so natürlich die Trends ansieht, wie viele Menschen im Fitnessstudio trainieren und also mittlerweile und wie viele es noch vor 5, 6 Jahren waren, der Trend geht deutlich nach oben. Also der Trend geht weg von diesem extremen Fitness, diesem extremen Bodybuilding wirklich hin zu Gesundheit und Fitness. Die Menschen werden immer älter, das wissen wir. Und die Beschwerden im Rückenbereich, wissen wir auch, ist eine Volkskrankheit geworden. Und von daher steigen die Zahlen halt wirklich in den Fitnessstudios enorm an. Also ich habe das selber ja mitbekommen. Ich habe selber 5 Jahre oder 6 Jahre sogar in Fitnessstudios gearbeitet und da bekommt man das natürlich mit. Und die Leute sind auch tatsächlich bereit, wirklich dafür mittlerweile auch Geld auszugeben für die Gesundheit. Also ich glaube deshalb tatsächlich, es ist kein Trend mehr, sondern es hat sich in das Leben der meisten Menschen integriert. Also man kann ja sagen, ich glaube, es sind mittlerweile 10 Millionen Fitnessstudio-Mitglieder in Deutschland. Also ich meine, das ist ja natürlich schon bei 82 Millionen eine nette Zahl auf jeden Fall. Und der Trend geht auf jeden Fall nach oben, ja.
Miriam Schiri, Fitness, bekannt aus dem Netz und auch aus dem Fernsehen. Sie fotografiert sich ganz gerne vor, während und nach dem Sport, sagt aber, ist nicht immer alles echt, was es da so zu sehen gibt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Früher gab es ja mal das Telekolleg, weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnert. Vor allem Mütter sind damals vor den Fernsehern gestanden und haben so ein bisschen die Übungen mitgemacht, links gedehnt, rechts gedehnt. Das war alles eher unbedenklich, würde ich mal sagen. Lag vielleicht auch an den Klamotten und der Unschuld, mit der da geturnt wurde. Heute gibt es sowas Ähnliches wie Telekolleg, heißt Instagram und YouTube. Das ist deutlich weniger unschuldig, geht eher so in Richtung Körperkult. Und der Berliner Sportmediziner Robert Margerie sagt, da lauern Gefahren.
Das ist sehr verführerisch, weil diese Angebote ja auch kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Und zur Motivation, um einen Einstieg zu finden, kann das auch ganz hilfreich sein. Schwierig ist es deshalb, weil man keine Kontrolle hat, weil man sich selber nicht sehen kann. Selbst wenn Sie einen Spiegel haben, können Sie nicht unbedingt beurteilen, ob Sie die Übung korrekt ausführen. Sie sind nicht in der Lage, das wirklich zu sehen. Dafür ist ein Trainer sehr empfehlenswert, der einen korrigiert und die Übung nochmal vorführt und genau darauf hinweist, wo Schwierigkeiten liegen und dann auch Fehler benennen kann und direkt korrigieren kann im Training.
Aber es sind ja meistens Übungen, die so im Bereich Liegestütze, Sit-ups, vielleicht so ein paar Dehnungsübungen sind. Das sind ja jetzt keine Übungen, wo man sich, behaupte ich, schlimm verletzen kann, oder?
Das kommt drauf an. Es gibt Komplexübungen, die Sprünge beinhalten, die also eine sehr hohe und gute Athletik voraussetzen. Da sieht das schon wieder anders aus. Aber auch die Liegestütze, eine korrekt ausgeführte Liegestütze, ist eine sehr komplexe und schwierige Übung. Die meisten machen das falsch.
Was ist daran so komplex?
Ja, Sie müssen die Körperspannung halten. Sie müssen im Prinzip von der Schulter bis zum Fuß angespannt sein und wie ein Brett stehen. Und das gelingt den meisten schon nicht.
Das stimmt, deswegen setzen sich viele auf die Knie. Wenn man jetzt aber sozusagen Ihrem Rat folgt, müsste man sich ja immer einen Personal Trainer oder zumindest so eine Art Trainingsgruppe anschließen. Das ist ja aber auch ziemlich aufwendig und vielleicht auch kostenintensiv.
Das ist sicherlich teurer, aber es ist auch in jedem Fall besser. Also eine Trainingsgruppe kann ja schon reichen, wenn man mit Trainierende hat, die einen korrigieren und beobachten, wie man selbst die Übung ausführt. Das kann ja schon hilfreich sein. Aber grundsätzlich ist es sinnvoll, die Übung erstmal zu erlernen. Später kann man das dann natürlich selbstständig durchführen, wenn man den Bewegungsablauf gelernt hat. Aber diese Angebote sind eben deshalb so kritisch zu sehen, auch weil sie für jeden verfügbar sind und da auch nicht wirklich unterscheiden, ob jemand Vorerfahrung hat oder nicht. Also viele können sich da auch überfordern.
Ich habe das selber mal gemerkt, es gab da auch so eine App, aber da musste man vorher schon sehr genau beschreiben, welchen Fitnessstand man hat, welche Vorerfahrungen man hat, und dann, meine ich zumindest, war die App entsprechend darauf dann ausgerichtet. Fällt Ihnen denn auf, dass es mehr Verletzungen gibt, seit es entsprechende Programme gibt und entsprechende Videos bei YouTube und so weiter?
Das kann ich nicht sagen. Da liegen mir keine Zahlen vor. Mir fällt aber auf, im Umgang mit den Sportlern, dass all diese Apps und diese Programme, dass sie zunächst so einen Impuls geben können, das heißt zur verstärkten Bewegung und auch zum Sporttreiben anregen, dass das aber häufig nicht so nachhaltig ist. Wenn man dann Monate später mal nachfragt, ja, ach, da habe ich wieder mit aufgehört und das war zu viel und die wollten immer nur mehr und irgendwie hat es ja auch keinen Spaß gemacht so allein. Deshalb ist das ist meine Erfahrung und die stützt sich jetzt auch auf Jahrzehnte inzwischen in der Sportmedizin, ist eben, dass wirklich ein Gruppentraining oder auch ein angeleitetes Training mit einem Trainer wirklich die Motivation dauerhaft erhalten kann. Da spielen andere Faktoren eine Rolle, nämlich die soziale Kontrolle, die Kontakte, die geknüpft werden. Das gewinnt mehr an Bedeutung als das eigentliche Training.
Viele dieser Apps oder auch die YouTube-Kanäle, die Leute, die richten sich ja an die arbeitende Bevölkerung und bieten dann oft sogenannte Challenges an. Also in einem Monat vom Schwabbelbauch zum Sixpack und dafür muss man täglich nur 15 Minuten investieren. Ist denn jenseits der Frage, dass man sich dabei verletzen kann, ist das denn ein methodisch sauberer Weg, den Sie auch unterstützen würden, aber eben mit Anleitung eines Trainers?
Also das ist so ähnlich wie bei diesen Diätversprechen. Das ist häufig für den Einzelnen nicht zu erreichen. Und über die Frustration, die dann entsteht in dieser Kürze der Zeit und die wenige Freude an den Übungen, führt das dann eher auch zu einer Frustration.
Der Sportmediziner Robert Margery findet es nicht so gut, sich von YouTubern beim Sport anleiten zu lassen, weil es ist niemand da, der mögliche Fehler korrigieren kann. Und deswegen kann es sein, dass man sich schneller verletzt. Weiteres Problem, oft suggerieren die, die einem davor Vorturnen, ja, dass man ganz viel sporteln muss, was aber gar nicht stimmt. Wie viel Sport gut ist, verrät uns der Doc in gut 3,5 Minuten.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Ich habe heute eine Bekannte getroffen. Die hat mir erzählt, dass sie von Berlin-Karlshorst ganz im Osten nach Neukölln geradelt ist, weiter nach Charlottenburg und dann wieder zurück nach Karlshorst. So 35 Kilometer hätte ich jetzt mal geschätzt. Und habe ich als alter Fitness-Tracker natürlich gefragt, und hast du einen Tacho? Und sie hat mich mit großen Augen angeschaut und gefragt, wieso? Und dann musste ich das erklären. Na klar, weil so eine 35 Kilometer lange Tour ist natürlich auch Sport, nicht nur Sport. Naja. Und da will ich natürlich wissen, was ich da geleistet habe. Ne? Es zählt ja dann irgendwie auch zur wöchentlichen Bilanz dazu, wenn man da durch die Gegend gondelt, sagt übrigens auch der Sportmediziner Robert Margery.
Also aus gesundheitlichen Gründen ist das eigentlich relativ überschaubar. Also wichtig ist die Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit bedeutet also mindestens 3-mal in der Woche.
Ui, das ist viel.
Das hört sich viel an, aber wenn Sie überlegen, dass wir eigentlich von Alltagsaktivität sprechen, beziehungsweise dass wir den gesundheitlichen Nutzen haben, schon wenn wir 15 bis 30 Minuten am Tag aktiv sind, hat man schon gesundheitlichen Nutzen davon, dann ist das eigentlich nicht wirklich viel. Wenn man dann noch den Arbeitsweg zum Beispiel nutzt, mit Aktivität eben entweder zu Fuß geht oder mit dem Fahrrad fährt, dann hat man schon seinen Ausdaueranteil praktisch in den Alltag integriert. Zusätzlich empfiehlt es sich aus gesundheitlichen Gründen, 2-mal in der Woche ein Krafttraining zu machen und dabei die großen Muskelgruppen anzusprechen.
3-mal plus 2-mal sind 5-mal in der Woche Sport machen. Habe ich das jetzt oder?
Ich spreche eher von Bewegung. 2-mal Sport, das wäre das gezielte Krafttraining mit Gymnastik und Beweglichkeitsübungen und den Ausdaueranteil in den Alltag integrieren, möglichst an 3 bis 5 Tagen.
Ich war am vergangenen Wochenende mit ein paar Kollegen beim Wandern und da sind wir ständig auf das Thema der 10.000 Schritte gekommen und keiner wusste so recht, ob das jetzt Quatsch ist oder nicht Quatsch, dass man am Tag 10.000 Schritte zurücklegen soll. Können Sie das vielleicht für uns ein für alle Mal bestätigen oder aus dem Weg räumen, was natürlich viel mehr Leute freuen würde?
Wieso aus dem Weg räumen? Mit 10.000 Schritten hat man schon eine hohe Alltagsaktivität, die über dem liegt, was das Durchschnittsverhalten bedeutet. Und mit diesen 10.000 Schritten, da haben Sie schon auf jeden Fall gesundheitlich positive Effekte in den Alltag integriert. 10.000 Schritte sind etwa 8 Kilometer zu Fuß.
Ja, genau, das ist ja das Problem. Wenn man die dann zählt und merkt, oh, ich habe heute nur 2.000 geschafft, dann fühlt man sich relativ schlecht dabei, obwohl man vielleicht ansonsten, weiß ich nicht, Sport macht. Also das ist sozusagen die Frage, inwiefern das zu so einer Art Geißel geworden ist, diese Zahl.
Sehen Sie, aber das ist genau der Punkt und da in diese Richtung gehen aber auch die Apps und deshalb sehe ich das tatsächlich auch kritisch, weil wie will man das jetzt umrechnen? Sie können natürlich auch Radfahren und Sie können schwimmen gehen.
Also 10.000 Schritte pro Tag, schön und gut, aber wenn ihr radelt, schwimmt oder Tennis spielt, auch okay. Uns hat beruhigt Robert Margerie, Sportarzt aus Berlin.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Ich würde mal behaupten, ganz unwissenschaftlich, dass niemand immun ist, dagegen beeinflusst zu werden von dem, was er oder sie so täglich wahrnimmt. Da habe ich die Wissenschaft auf jeden Fall auf meiner Seite, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ich zum Beispiel auf Facebook sehe, wie andere Urlaub machen, so ein Gesicht, Neid. Wenn ich bei Twitter jemanden sehe, der witzig kommentiert, so ein Gesicht, Neid. Und wenn ich bei Instagram sehe, wie jemand seinen Transporter zu einem geilen Wohnmobil ausbaut, auch so ein Gesicht, auch wieder Neid. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, der Schottner ist von Neid zerfressen. Bin ich Gott sei Dank nicht. Die Selbstregulierung funktioniert in den drei Sachen noch erstaunlich gut. Nur bei einer Sache, da hört es echt auf bei mir und das ist bei Fitness-Posts. Wenn ich bei Instagram schöne, trainierte Menschen sehe, die scheinbar locker flockig einen Berg raufradeln oder klettern oder einfach mal so mit einer Hand Liegestützen machen, ich werde nicht neidisch, ich flippe nicht aus, ich werde ganz, ganz klein. Warum das so ist, hat die Medienwissenschaftlerin Katrin Dövling rausgefunden und sie sagt mir, was da passiert, wenn ich Fitness- und Sportprofile mit meinem eigenen Körperbild abgleiche.
Zunächst einmal, das ist tatsächlich eine wichtige Frage, aber ich würde die Frage anders formulieren. Ich würde fragen, wer nutzt überhaupt diese Profile und warum? Und in den Befragungen, die ich durchgeführt habe, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, hat sich gezeigt, dass vor allen Dingen natürlich die generell schon nicht so zufrieden sind mit ihrem Körper, diese Profile extrem nutzen. Und zwar, wir reden hier von nicht nur einmal pro Tag, sondern mehrfach. Also zum Teil 13 Mal pro Tag. Und das, wie gesagt, auch nicht nur in Deutschland wurde das bestätigt, sondern aktuell auch in Österreich in der Befragung, die ich gerade gemacht habe.
Und was heißt das? Die sind nicht so zufrieden. Was erhoffen die sich dann davon, da 13 bis wie auch immer mal oft darauf zu gucken?
Ja, sie erhoffen sich quasi auch eine Motivation. Also wenn man ja nicht zufrieden ist, versucht man ja irgendwie ein Vorbild zu finden. Und was mich interessiert hat, ist, was macht es denn dann mit den eigenen Körperbildern? Weil was dadurch entsteht, ist natürlich ein enormer Druck, wenn man eh schon nicht zufrieden ist. Und es sind natürlich viel, viel mehr Frauen, also die diese Influencer folgen, die sind eben nicht zufrieden. Und das erzeugt eben diesen Druck. Und was ich auch festgestellt habe, dass die meisten sogar den Body Mass Index komplett keine Probleme haben, dass sie also normale Figuren haben, aber viele fühlen sich selber nicht so wohl mit sich selber und gehen dann auf Instagram und finden dort ihre Role Models.
Bei Ihrer Untersuchung, haben Sie da sich auf Fitnessprofile beschränkt oder sind das auch, ja? Weil, was macht die so besonders?
Also Fitnessprofile macht es so besonders, weil immer Vorher-Nachher-Bilder gepostet werden, ja? Und das spornt einerseits natürlich an, andererseits entsteht aber auch so eine Art extremer Wettbewerb. Ja, und in extremer Wettbewerb, das kennen wir alle, ist nicht immer gut, weil er eben sehr viel Druck erzeugt. Ja, er kann auch sehr demotivieren. Und gerade die jungen Frauen, die eh nicht so zufrieden sind, die vergleichen sich vor allen Dingen in Bezug auf ihr Aussehen, in Bezug auf Ernährungsgewohnheiten, sportliche Gewohnheiten, Körpergewicht und so weiter. Und je mehr sie eben Instagram nutzen, umso mehr vergleichen sie sich eben logischerweise mit diesen Influencern. Und das steigert diesen Druck, den die jungen Frauen eben empfinden.
Gibt es das auch bei Männern?
Bei Männern ist es nicht so vertreten wie bei Frauen. Also ich habe erst einmal offen in zwei verschiedenen Ländern befragt und die meisten, die eben solche Influencer folgen, die ich befragt habe, das waren über 95% Frauen.
Okay. Andere Sportarten, jetzt haben Sie zwar nicht untersucht, aber aus Ihrer Erfahrung können Sie ja vielleicht das auch ableiten. Gibt es sowas auch bei, sagen wir, Fußballern zum Beispiel? Oder ist das, hat das auch tatsächlich ureigen mit diesem, ich nenne es mal Körperkult, zu tun?
Ich glaube, dass es ein extremer Körperkult im Moment befeuert wird durch die sozialen Medien, weil durch die sozialen Medien, die ja nun mal überall omnipräsent, omniaktiv sind, extrem diese Bilder überall verfolgt werden können. Insofern sehe ich da schon eine ganz andere Dimension, als früher quasi vielleicht nur über den Fernseher etwas zu verfolgen, weil man sich mit diesen Influencern eben immer wieder austauschen kann, in diesen Wettbewerb eintreten kann und die ein Vorbild eben für einen sind. Und es kann auch durchaus positive Verstärkung heißen. Ja, es muss ja gar nicht alles negativ sein. Also wenn ich zum Beispiel sehe, jemand hat Erfolg und arbeitet an sich, das ist ja wunderbar. Da gibt es ja in der Psychologie auch das Lernen am Modell. Das ist gar nicht so schlecht. Aber was ich zunehmend wahrnehme, ist, dass es gerade bei jungen Frauen diesen extremen Druck und auch damit verbunden eine deutliche Unsicherheit mit dem eigenen Körperbild herbeiführt.
Die Medienwissenschaftlerin Katrin Dövling hat untersucht, was es mit uns macht, wenn wir uns auf Instagram und in den anderen sozialen Medien mit Fitnessprofilen auseinandersetzen. Nichts Gutes auf jeden Fall.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Rheinsberg. Die Besucher des Festivals Solanum im brandenburgischen Rheinsberg können sich auf einen besonderen musikalischen Gast freuen. Das Vegetable Orchestra Wien hat sich für das Festival angekündigt, teilt der Veranstalter am Mittwoch mit. Die Musikinstrumente des Orchesters bestehen aus Gemüse. Flöten werden aus Möhren geschnitzt und Trommeln aus Kürbissen. Die Musiker, die am 26. Mai zu sehen sind, spielten bereits in Warschau, Paris und Madrid. Sie müssen ihre Instrumente vor jedem Auftritt frisch herstellen. Da das Instrumentarium ausschließlich aus Gemüse ist, entsteht ein eigenständiger Klangstil, der mit herkömmlichen Musikinstrumenten nicht zu erreichen ist, hieß es. Wer durch die gesunden Musikmacher auf den Appetit kommt, für den gibt es im Anschluss als Zugabe Gemüsesuppe.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.